Medizin für Mitdenker. Der etwas andere Gesundheitspodcast mit Volker Pietsch und Dr. Med Sibylle Freund.
Oxygenierung ist heute unser Thema bei Medizin für Mitdenker. Und ich meine, da steckt ja schon einiges im Wort drin und man kann schon wissen, wo es hingeht.
Ja, genau. Ja, es ist eine ganz verrückte Sache. Also was man so als Mediziner denken würde, was man machen kann und was man nicht machen kann, das wird da so ein bisschen in Frage gestellt. Es wird nämlich Sauerstoff infundiert und zwar wirklich das Gas. Man steckt eine kleine Kanüle in die Vene rein und durch die läuft dann medizinischer Sauerstoff in die Vene und zwar als kleine Kügelchen. Man sieht es sogar eventuell bei der Oxygenierung und die hat ganz interessante Auswirkungen. Also es ist total spannend, was man damit machen kann und ich finde es auch wirklich toll, wie die Leute darauf reagieren, die ich in der Praxis habe. Ja, es ist eine sehr interessante Therapieform. Ich habe damit angefangen, weil ich ja so viele Patienten habe, die Probleme nach der Impfung haben, nach den Covid-Impfungen und besonders Probleme haben mit Erschöpfung und aber auch mit Durchblutung und solchen Geschichten. Ja, und da ist das sehr spannend.
Ich hätte jetzt vermutet, dass man das so gar nicht macht, irgendwie von meinem Gefühl.
Genau, hätte ich auch vermutet. Also ich habe davon schon vor einigen Jahren gehört und habe das immer so ein bisschen beobachtet, was das wohl ist und wie das wohl funktioniert. Und ja, war da auch sehr kritisch, weil man ja immer sagt, Gas darf nicht in die Vene. Aber beim Sauerstoff ist das was anderes. Man hat ja zum Beispiel auch manchmal Bläschen in dem Infusionsschlauch wenn man einfach nur was infundiert kriegt. Und dann kriegen die Leute manchmal schon Angst und sagen, oh Gott, da ist eine Blase im Infusionsschlauch, jetzt sterbe ich vielleicht. Da ist es zum Beispiel auch so, dass man sagt, dass man fast so einen ganzen Infusionsschlauch theoretisch infundieren könnte. Und das ist ja Luft. In der Luft sind ja nur 21% Sauerstoff, das muss man ja auch wissen. Und die anderen Gase sind in der Tat mehr oder weniger schädlich für den Körper, weshalb so normales Luft zu infundieren ein Problem wäre. Aber den medizinischen Sauerstoff, den kann man mit gutem Gewissen infundieren.
So, warum macht man das?
Ja, da gibt es also viele Möglichkeiten. Es gibt ganz viele Indikationen, nennt man das ja. Ich würde mal sagen, die wichtigsten Indikationen sind Durchblutungsstörungen, denn dadurch, dass der Sauerstoff in die Venen reinkommt, werden die Gefäße angeregt, sich zu öffnen, ja, und die Durchblutung zu verbessern. Das sieht man auch gleich, wenn die Leute diesen Sauerstoff bekommen, dass sie relativ schnell nach Beginn der Therapie ziemlich rosig aussehen. Und insofern ist es zum Beispiel wichtig bei Leuten, die Herz-Kreislauf-Erkrankungen haben oder die andere Durchblutungsstörungen haben, Renault zum Beispiel, weißt du, wo man denkt, die Finger sterben ab, die werden auf einmal so weiß. Morbus Renault heißt das. Also in der kalten Jahreszeit tritt das ganz oft auf. Oder es gibt ja Leute, die haben gefäßbedingten Alzheimer zum Beispiel, also gefäßbedingte Demenz und solche Sachen. Da ist das zum Beispiel auch super, weil es die Durchblutung deutlich verbessert. Und man das eben auch schon sieht. Aber es gibt auch andere Sachen, bei denen eine Oxyvenierung interessant ist. Zum Beispiel bei chronisch entzündlichen Erkrankungen. Das haben wir ja ganz oft auch nach den Impfungen zum Beispiel. Also die Spike-Proteine, wenn die persistieren, wovon ich derzeit ausgehe und viele andere Kolleginnen und Kollegen auch, dann machen die Entzündungen im ganzen Organismus. Wir haben ja letztens über die stille Entzündung gesprochen. Das ist genau ein Punkt. Dagegen kann man zum Beispiel auch diese intravenöse Sauerstofftherapie verwenden. Und dann allerdings auch bei Augenkrankheiten, also zum Beispiel bei der trockenen Makuladegeneration, bei tatsächlich auch bei neurologischen Erkrankungen, neurodegenerativen Erkrankungen, wie eben Alzheimer, habe ich eben schon genannt, aber da gibt es eben spezielle Alzheimer-Formen. Man nennt ja mittlerweile jede Demenz Alzheimer, ja, das stimmt ja gar nicht. Alzheimer ist eine spezielle Demenzform, während gefäßbedingte Demenzformen eigentlich was anderes sind. Naja, da kann man ein bisschen ins Detail gehen. Und dann Morbus Parkinson zum Beispiel, da kann man es auch einsetzen. Bei Autoimmunkrankheiten kann man es einsetzen. Man kann es auch einsetzen bei Karzinomerkrankungen, also Krebserkrankungen, bei Polyneuropathien, die durch Diabetes zum Beispiel entstehen, sowieso bei Diabetes, bei Wundheilungsstörungen kann man es einsetzen, bei Schlafstörungen und Übererregbarkeit, so Nervosität. Das bringt eben auch den Parasympathikus hoch. Ja, also die Leute werden davon oft ganz müde. Ich habe Patienten, die sagen, gerade am Anfang, wenn sie es bekommen haben, dass sie dann am Nachmittag ganz lange schlafen mussten. Ich habe direkt danach 2 Stunden geschlafen, genau, ja. Bei Depressionen, und Depressionen sind ja auch häufig zurückzuführen auf Entzündungen im Gehirn. Also nicht laute Entzündungen, sondern stille Entzündungen. Also Depressionen sind, das ist bekannt, dass das assoziiert ist mit Entzündungsgeschehen im Gehirn unter Umständen. Nicht immer, aber manchmal. Ja, bei Migräne. Und ach, bei vielen Sachen. So, ich viele Sachen, wie du merkst.
Genau, bei vielen Sachen. Was mich interessieren würde, das heißt, ist das etwas, was ich über einen längeren Zeitraum immer wieder mache, oder macht man das nur hier und da? Wie wird es genau angewendet?
Je nachdem, wie belastbar man erscheint, kriegt man erstmal nur 3 Milliliter pro Minute an Sauerstoff. Das ist ganz, ganz wenig. Das ist das Wenigste, was es gibt. Damit fange ich an. Bei Leuten, die gar nicht belastbar sind, oder vielleicht sogar schon nur bei 1 Milliliter. Und verrückterweise pro Minute hat das auch Auswirkungen. Also es kann sein, du fängst mit ganz wenig an, aber das wirkt sich schon total aus. Die Leute merken schon ganz viel davon. Und du kannst aber hochgehen bis zu 45 Milliliter pro Minute. Und das ist dann wirklich richtig viel. Also das ist dann, sind dann quasi 45 Minuten bei meinem Gerät. Also machst es erstmal am ersten Tag 3 Minuten oder vielleicht auch 10 Minuten, je nachdem, was das für ein Typ Mensch ist und wie es dem geht. Und dann kannst du es am nächsten Tag wieder machen und wieder und wieder und wieder. Du kannst es 20 Mal hintereinander machen im Prinzip. Dann sagt man, dann sollte man auf 2 Wochen Schritte übergehen. Also wenn man das gut findet, ja. Man kann natürlich auch sagen, man macht erstmal nur 10 Mal und guckt dann, wie geht's denn jetzt überhaupt? Also überhaupt sollte man zwischendurch gucken, wie geht's den Menschen. Denn manchmal, wir hatten es jetzt gerade letztens, wir haben einen Patienten, der hat schon länger diese Therapie bekommen und der hatte dann einen heftigen Stromschlag. Und der hatte, also vorher hat er 30 Minuten gekriegt immer und es war ganz normal, der hat davon nichts gemerkt, es waren 30 Minuten, alles gut. Dann hat er einen Stromschlag gehabt. Und als wir danach wieder eine Oxyvenierung gemacht haben und wie gewohnt auf 30 Minuten eingestellt, und dann hat er gesagt, nach ein paar Minuten, er kriegt total Kopfweh. Und da hat er ganz anders reagiert als vorher. Das ist ja immer interessant, ne, was da sich so verändern kann im Körper. So, und da muss man natürlich drauf eingehen, ne? Also das ist ganz klar. Dann muss man gucken, wie geht's dem Patienten heute, wie hat er gestern reagiert, wie wird er morgen reagieren. Das hängt dann davon ab.
Ich habe das heute von dir zum ersten Mal gehört. Wie lange gibt es das schon?
Also die Oxyvenierung wurde entwickelt von dem Neurochirurgen Dr. Regelsberger. Und das heißt dann auch die Oxyvenierung nach Regelsberger. Der hat die entwickelt und hat schon 1952 erste Selbstversuche mit intravenöser Sauerstoffinfusion gemacht. Und 1953 begann er mit der Oxyvenierungstherapie in seiner Praxis in Detmold. Es gab schon Versuche mit Sauerstoff, gaben etwa 1811 von Nüsten. Der hat seine ersten Versuche gemacht und am Anfang hat man tatsächlich auch Versuche mit Hunden gemacht und hat geguckt, wie viel vertragen die denn und so weiter. Und da hat man viel größere Mengen auch gegeben. Also wenn ich jetzt davon rede, dass ich 45 Minuten lang diese Therapie mache, dann ist es ja schon richtig lang. Das heißt also, ich gebe eigentlich gerne, ich bleibe ganz gerne so im Bereich bis zu 10, im Moment 10 Milliliter für 10 Minuten. Die Sache ist die, da hat man früher tatsächlich 200 bis 400 Milliliter pro Minute gemacht und so weiter. Also der Regelsberger hat auch ganz, ganz hohe Dosierungen verwendet und die haben die Leute auch gut vertragen. Denn man denkt ja, oh Gott, was kann denn da passieren, wenn man jetzt Sauerstoff in die Blutbahn bekommt? Aber wie schon erwähnt, im Allgemeinen passiert nichts, außer man hat irgendwelche Herzfehler oder so. Da muss man halt genauer hingucken, da sollte man es nicht machen. Also es gibt so ein paar Kontraindikationen, aber ansonsten ist das total wirklich ungefährlich, ja. Und aber sehr effektiv, weil es halt einfach so eine Reiztherapie ist für den Körper. Und das ist eigentlich, glaube ich, das, was er nennt das Hormesis, ja, das bezeichnet er so. Woher der Begriff kommt, weiß ich jetzt gar nicht. Aber er meint damit halt, wir setzen einen Reiz und der Körper reagiert. Und sowas finde ich ja auch immer total faszinierend.
Wir haben jetzt schon erfahren von dir, wo es eingesetzt wird. Wann passt es denn gar nicht?
Also es gibt so ein paar Sachen, bei denen darf man es überhaupt nicht einsetzen. Natürlich nicht bei hochfieberhaften Infekten. Also das ist ja klar. Also wenn ich akuten Infekt habe oder eine Lungenentzündung oder einen Herzinfarkt oder einen akuten Schlaganfall oder einen Asthmaanfall, dann setze ich das natürlich nicht ein. Dann darf man es nicht benutzen bei Vorhof- und Kammerseptumdefekten, also bei allen Löchern im Herz. Da ist es auch nicht gut, das zu benutzen. Nach einer Lungenembolie darf man es nicht benutzen. Bei einer feuchten Lungenmakuladegeneration nicht. beim Morbus Osler, das ist so eine ganz seltene Erkrankung mit Nasenbluten und Bläschen auf der Lippe, aber die kennt fast keiner. Und in der Schwangerschaft sollte man es auch nicht machen. So, das sind die Kontraindikationen. Und man muss tatsächlich auch wissen, wenn man das machen lässt oder macht, dann gibt es auch Nebenwirkungen sozusagen. Das sind aber eigentlich eher, ich würde nicht sagen Nebenwirkungen, sondern Reaktionen des Körpers. Und zwar kann es so ein bisschen zu einem Hustenreiz kommen, weil die Bronchien sich ein bisschen zusammenziehen, zu einem bisschen Druck im Brustkorb. Und es kann auch Müdigkeit auftreten, wie ich ja vorhin schon gesagt habe. Und was auch interessant ist, ist Harndrang kann auftreten, weil der Körper dadurch entwässert. Das ist nämlich auch eine ganz schöne Sache. Dann kann ein bisschen rotes Gesicht auftreten und ein bisschen Kopfschmerzen, einfach weil dieser Sauerstoff, diese Sauerstoffanflutung so stark ist. Und was wir jetzt auch schon ziemlich oft gesehen haben, was ich sehr interessant finde, ist, dass irgendwelche Herde aktiviert werden manchmal. Also ich hatte jetzt die Oxyvenierung, aber danach habe ich irgendwie eine Erkältung gekriegt. Oder ich habe dann auf einmal ein bisschen Fieber gekriegt. Oder ich habe irgendwie Nachtschweiße gekriegt. Da werden also, meiner Ansicht nach jetzt, ich interpretiere das so, werden Erreger aktiviert, reaktiviert und können dann aber auch bearbeitet werden. Das ist das Schöne. Also das ist eine ganz spannende Geschichte, dass da so alte Infekte oder so alte Symptome hochkommen können und dann bearbeitet werden. Und was ich auch noch spannend finde, es gibt zum Mechanismus. Erstens mal habe ich ja vorhin schon gesagt, dass der Körper denkt, dass da kleine Parasiten durch die Blutbahn laufen. Das ist ganz interessant, wenn man nämlich das Problem hat, dass man infektanfällig ist oder dass man Autoimmunerkrankungen hat. Bei beidem kann diese Registrierung der Parasiten in Anführungszeichen das Immunsystem dazu bringen, sich wieder richtig zu regulieren, dass es wieder normal reagiert, weder übertrieben noch zu wenig. Also das ist eine ganz interessante Sache und ich glaube, das ist auch die Geschichte, die dahinter steckt, warum man das auch bei Krebs einsetzen kann, zumindest in den ruhigeren Phasen, natürlich nicht während einer Krebsbehandlung mit Chemotherapie und so, aber danach zum Beispiel, ja. Weil das Immunsystem reguliert wird und das ist ja ganz oft aus der Balance. Das sehen wir ja ganz oft. Und ein anderer sehr spannender Effekt ist, dass die Eosinophilen, das sind eigentlich Zellen, die wir im Blutbild sehen, die auftreten, wenn man Allergie hat zum Beispiel oder wenn man Asthma hat oder sowas, die treten dann im Blut auf in einer ganz hohen Anzahl, dass diese aus dem Gewebe rausgeholt werden und ins Blut kommen. Also die können dann ansteigen und das hat zur Folge, dass diese Zellen, die nämlich Entzündungen machen, im Gewebe nicht mehr sind und die Entzündungen im Gewebe dadurch zurückgehen können. Das ist, finde ich, ganz spannend, was das da für Effekte gibt.
Medizin für Mitdenker. Der etwas andere Gesundheitspodcast mit Volker Pietsch und Dr. Med. Sibylle Freund.